Vergiss den Mars. Wir sollten die Venus besiedeln. Während die Oberfläche der Tod ist, sind die Wolken der Venus neben der Erde der bewohnbarste Ort im Sonnensystem. Alles, was wir dafür brauchen, ist eine stabile Luftmatratze. Der Grund, warum wir die Venus nicht kolonisieren, ist kein Versagen des Planeten. Es ist vielleicht ein Versagen der Vorstellungskraft. Wenn wir an Planeten denken, denken wir an festen Boden. Wir denken an eine feste Oberfläche. Dieses Missverständnis ist der Grund, warum wir vielleicht nicht dorthin gehen. Stellen wir uns die Venus jedoch als einen Ozeanplaneten vor. Ein Ozean aus CO2. Wenn wir einen Ozeanplaneten erkunden würden, würden wir nicht über die Zustände am Boden sprechen. Wir würden über die Oberfläche des Ozeans sprechen. Und so müssen wir über die Venus denken. Wir denken viel zu viel an den Mars. Natürlich beeinflusst durch Filme, tolle Filme übrigens, aber durch die mediale Kultur waren wir schon immer von dem guten Mars fasziniert. Ist ja auch nichts Schlechtes, aber oft wird dabei ein besserer Kandidat für die Kolonisierung ignoriert. Stellt euch vor, auf der Venus würde ein unter Druck stehender Ballon oder eine ganze Stadt, gefüllt mit Stickstoff und Sauerstoff, 50 Kilometer über der Oberfläche schweben. Für unsere Zwecke ist dies die Oberfläche, an die wir denken sollten. Hier wären Schwerkraft und Druck fast identisch mit der Erde. Noch ein wenig weiter oben, 5 Kilometer weiter, und die Temperaturen sind etwa bei 27 Grad. Dies ist eine äußerst bewohnbare Zone. Bewohnbarer als der Mond, der Mars, Europa oder jedes andere Ziel, an das wir denken können. Venus ist auch unglaublich reich an chemischen Inhaltsstoffen fürs Leben, sogar in der Landwirtschaft. Im Gegensatz zum Mars mit einer dünnen und kargen Atmosphäre enthält die Venus Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff. Ja, der Regen ist Schwefelsäure, aber das ist auch eine Ressource. Es ist dieselbe Ressource, die wir für Batterien verwenden. Am faszinierendsten ist, dass die Wolken der Venus möglicherweise bereits Leben enthalten. Die dunklen Flecken in der Venusatmosphäre können tatsächlich von wolkengetragenen Bakterien erzeugt werden. Während Plankton in unseren Meeren schwimmt, kann unbekannte Mikrobiologie in den Wolken der Venus schwimmen. Die Veränderungen in der Helligkeit von Punkten in den Wolken sind noch ungeklärt, aber Leben in den Wolken ist eine plausible Erklärung dafür. Dies ist unglaublich aufregend und sollte von uns persönlich erkundet werden. Wie in Lando Calrissians Wolkenstadt in Star Wars ist es durchaus möglich, dass Menschen in den Wolken der Venus leben. Wohin wir auch gehen, Mars oder Europa, müssen wir in einem Container leben. Auf der Venus würde unser Zuhause einfach schweben. Also, alles cool. Gehen wir weitere Punkte durch, die mich persönlich komplett von der Venus überzeugen. Auf der Venus muss nicht mal ein wirklicher Druckausgleich erfolgen. Bei 50 Kilometer haben wir den gleichen Druck wie auf der Erde. Bei kühleren 55 Kilometer sind es nur noch überschaubare 0,5 ATM, was ungefähr dem Mount Everest Basislager entspricht. Der Mars hat weniger als 1% des Erddrucks, ein Zustand, bei dem unser Blut buchstäblich kochen würde, der Armstrong Limit. Wenn auf der Venus etwas unseren Lebensraum durchstoßen würde, würde nur langsam Luft austreten. Auf dem Mars würde eine Panne unser Haus sehr schnell dekomprimieren und demnach würde das Ganze explodieren. Die Venus hat auch eine Schwerkraft, die 90% der Erdschwerkraft entspricht, verglichen mit der 38% des Mars. Die Schwerkraft in den Wolken ist dieselbe wie an der Oberfläche. Daher würde sich unser Wolkenhaus genauso anfühlen, nur vielleicht ein bisschen leichter, wie auf der Erde. Noch wichtiger ist es, dass wir keine Knochenmasse verlieren würden und wir bräuchten keine ständige Bewegung, um zu verhindern, dass unser Körper verkümmert. Die Venus hat im Gegensatz zum Mars auch ein Dach. Ein Schutz vor den heftigen Sonnenelementen. Selbst in 55 Kilometer Höhe gibt es genug Atmosphäre, um sich vor viel Strahlung zu schützen. Im Gegensatz dazu bietet die dünne Marsatmosphäre wenig bis gar keinen Schutz. Ein Jahr auf dem Mars ist wie 9600 Röntgenaufnahmen der Brust oder 48 CAT-Scans. Dies ist nicht gut für unseren Körper und alles müsste abgeschirmt werden. Also warum es riskieren, wenn wir auf der Venus in den Wolken leben können? Falls ihr mehr diesbezüglich lesen möchtet, habe ich euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Venus hat auch Ressourcen. Der Mars hat Steine, aber die Venus hat reichlich chemische Elemente in den Wolken. Der Marsboden ist bestrahlt, zutiefst giftig und anfällig für planetare Staubstürme, die die Sonne verdichten. In den Venuswolken könnten wir jedoch natürlich vorkommendes Wasser, Sonnenlicht, Stickstoff und andere Elemente nutzen, um Landwirtschaft zu betreiben. Menschen können ohne anderes Leben nicht existieren. Und die Wolken sind ein Ort, der das Leben im Allgemeinen unterstützen kann. Vielleicht keine Hühner, aber sicherlich eine Form von kaubaren Algen. Und da ist dann noch die Energie. Während der Mars die Sonnenenergie eines bewölkten Tages auf der Erde hat, würden wir davon einen Großteil der Energie verwenden, um Temperatur und den Druck zu regulieren. Dinge, die wir komplett kostenlos über der Venus erhalten. Auf der Venus erhalten wir mehr Sonnenenergie und reichlich Wärme unter den Wolken. Der Schwefelsäureregen kann auch mit Blei kombiniert werden, um Batterien herzustellen. Und schließlich ist die Venus einfach nur näher dran. Die Umlaufbahn ist unsere am nächsten, daher haben wir alle 19 Monate ein gutes Startfenster und die Reise dauert weniger als 5 Monate. Der Mars hat alle 25 Monate ein gutes Startfenster und die Reise würde über 8 Monate dauern. Dies hat erhebliche Vorteile in Bezug auf Kraftstoff, Ressourcen und geistige Gesundheit. Daher ist Venus einfach ein viel besserer Kandidat für die Kolonisierung als der Mars. Wie der NASA-Wissenschaftler Geoffrey A. Landis sagt, die Venus hat gegenüber herkömmlichen Weltraumkoloniekonzepten große Vorteile. Da die Schwerkraft vom Planeten der Erde gleicht, der Strahlenschutz von der Atmosphäre bereitgestellt wird und kein Druckausgleich erforderlich ist. Darüber hinaus enthält die Atmosphäre wichtige Stoffe, die für das Leben benötigt werden. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel. Und über den Wolken verfügt die Umwelt über eine Fülle an Sonnenenergie. Der einzige Nachteil ist, dass wir keine Flagge an dem Venusboden pflanzen können. Aber wenn wir diesen Mangel an Vorstellungskraft überwinden können, könnten wir in den Wolken leben. Wohlgemerkt, die Venus ist immer noch schrecklich. Sauer Regen, peitschende Winde und wer weiß was noch. Aber sie ist immer noch das bestmögliche Ziel im Sonnensystem. Angesichts der Feindseligkeit des Weltraums ist die Venus wie ein galaktisches Airbnb. Es hat eine gute Lage, anständige Atmosphäre, Strom, sogar eine funktionierende Küche. Der einzige Haken ist, dass wir auf einer Luftmatratze schlafen müssen, aber hey, deshalb nennen wir es ja Airbnb. Ich habe übrigens einige Kommentare aufgesammelt, die ihr mir gestellt habt. Wollen wir einige kurz mal durchgehen und sie versuchen zu beantworten? Der User, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann, fragt, was würde passieren, wenn wir zwei rote Zwerge aufeinander werfen würden? Wäre die daraus resultierende Sonne idealer für Leben und würde kürzer und heißer brennen? Um ehrlich zu sein, ist sowas ein unglaublich seltenes Ereignis. Beobachtet wurde das noch nie, zumindest nicht bei roten Zwergen. Allerdings bei weißen Zwergen. Wenn die kollidieren, könnte es ein erneutes Auffällen und Aufleben eines Sterns bedeuten und es wieder in einen Zustand versetzen, in dem es schwere Materie verbrennen kann. Wie zum Beispiel in der Cassiopeia-Konstellation, wo es vermutet wird, dass zwei weiße Zwerge vor Milliarden von Jahren kollidiert sind und somit einem neuen Stern das Wiederaufleben ermöglicht haben. Mehr zum Artikel in der Videobeschreibung. Der Lappen schreibt, bei 5 Minuten, warum sich alles in eine Richtung bewegt, ich würde mal sagen, Boom, Urknall, alles bewegt sich gleichmäßig weg vom Mittelpunkt. Alles in unserer Umgebung bewegt sich dann natürlich in eine Richtung. Das beobachtbare Universum ist ja nur ein sehr kleiner Teil vom Ganzen. Ich habe halt darauf geantwortet, so funktioniert das Universum nicht. Es bewegt sich eben nicht gleichmäßig weg vom Mittelpunkt. Das Universum dehnt sich langsamer und mal schneller aus. Es gibt keinen Mittelpunkt. Wie willst du auch einen unendlich kleinen Punkt einer Dimension, die wir nicht verstehen, eine Position zuweisen? Und die Antwort drauf war, das Wort gleichmäßig war eine schlechte Wortwahl. Ich weiß, dass das Universum nicht überall eine gleichmäßige Bewegung, Ausdehnung erlebt. Dann hättest du auch nicht so schreiben dürfen. Mir ging es nicht um die Position des Urknalls, sondern einzig um die Richtung, in die wir und unsere erkennbare Umgebung sich bewegt. Diese lässt sich allein durch den Urknall erklären. Lieber Lappen, auch das funktioniert nicht. Wie im Video erwähnt, ist die Bewegung des Universums homogen und isotrop. Es sei denn, es gibt einen unglaublich starken gravitationalen Einfluss, welches uns zu unserer letzten Frage führt. Dazu gleich. Lappen, bitte schau dir meine Videos an, vor allem bezüglich des Themas, wie groß unser Universum ist und was sich außerhalb des Universums befindet. Dort gehe ich auf genau das, was du hier gerade stellst, ein. Also, zu der letzten Frage. Tosa252 fragt, wenn da etwas außerhalb des sichtbaren Universums zieht, was wir nicht sehen können, weil es sich schneller als das Licht von uns fortbewegt, müsste die Kraft dann nicht mit der Zeit nachlassen, weil dann ja die Gravitation, die sich maximal mit der Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, nachlässt. Ich finde persönlich, das ist eine großartige Frage. Leider kann ich dir keine vernünftige Antwort zu geben. Wenn es entfernt ist, wenn es so weit entfernt ist, müsste die Gravitation nachlassen, ja. Aber wir wissen nicht, wie massiv solch ein Objekt sein kann. Wir wissen nicht, ob der Gravitationszug nachlässt oder sich eher steigert, wenn sich die massiven Objekte außerhalb des Universums vielleicht sogar zusammentun. Tut mir leid, aber dafür habe ich leider keine Antwort. Aber da es mich auch persönlich sehr interessiert, werde ich dem definitiv weiter nachgehen. Und falls du da draußen, der gerade das Video schaut, eine Frage hast, Stell sie mir ruhig unter diesem Video. Ich werde versuchen, sie im nächsten Video zu beantworten. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, kann ich nicht alle Fragen beantworten. Aber ich werde mir 2 bis 3 immer wieder mal rausnehmen und vielleicht ist es ja auch in der weiten Ferne der Zukunft ein Podcast für solche Fragen geplant. Was würdet ihr persönlich davon halten? Und auch wirklich Dankeschön an euch alle für die tollen Kommentare und eure Zeit, dass ihr euch die Zeit nimmt und die Videos schaut. Danke, danke. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video der Entropy.